Außenseiten. Die Sammlung Prinzhorn trifft auf Comic. Der Podcast zur Ausstellung am Haus am Wehrsteg.
Bitte um ein Stück Kuchen. Das steht unter einem Bild von Helene Maisch, das im Jahr 1919 in einer psychiatrischen Anstalt entstanden ist und heute zur Sammlung Prinzhorn gehört. Zu sehen ist darauf eine volle Blüte in intensiven Farben, die aber trotzdem irgendwie zart wirkt. In dem Bild steckt der Wunsch nach einem kleinen bisschen Normalität im Alltag der Psychiatrie. Bitte um ein Stück Kuchen, das steht auch auf dem Comicstrip, den die Künstlerin Anna Haifisch für die Ausstellung Außenseiten gestaltet hat. Dafür hat sie sich mit der Sammlung Prinzhorn auseinandergesetzt, wie 5 andere Comic-Künstlerinnen und Künstler, die an der Ausstellung teilnehmen. Zurzeit und noch bis 28. Februar ist der Comic von Anna Haifisch an der Fassade des Haus am Wehrsteg zu sehen. Wir haben sie heute zu Gast, um über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen mit der Sammlung zu sprechen. Ich freue mich, dass wie in jeder Folge auch Thomas Röske dabei ist, Leiter der Sammlung Prinzhorn und Co-Kurator der Ausstellung. Er wird uns unter anderem mehr darüber erzählen, wie der Alltag in der Psychiatrie in Werken der Sammlung verarbeitet wird. Mein Name ist Ute Seitz, schön, dass Sie zuhören.
Anna Haifisch wurde 1986 in Leipzig geboren, wo sie auch heute noch arbeitet. Nach einem Studium der Illustration an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig folgte ein Meisterschülerstudium. Sie gründete mit 6 Freunden das Comic- und Illustrationsfestival The Millionaires Club. Im September 2015 erschien erstmals ihr Comic The Artist, zunächst digital, mittlerweile sind mehrere Bücher entstanden. The Artist ist eine fiktive Künstlerfigur, mit der Haifisch das Auf und Ab des Künstlerlebens karikiert. 2020 beauftragte das New Yorker Museum of Modern Art sie als Comiczeichnerin für die Serie Drawn to MoMA. Die Künstlerin wurde vor kurzem mit dem Max-und-Moritz-Preis als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin ausgezeichnet. Für die Ausstellung Außenseiten hat Anna Haifisch einen The Artist-Comic erstellt, der mehrere Aspekte aus Werken der Sammlung Prinzhorn thematisiert. Der Comic bringt das Gefangensein der Anstaltsinsassen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Ausdruck. Auch die Behandlung mit Dauerbädern und der karge Alltag finden sich in den Bildern wieder. Besonders auffallend zitiert die Zeichnung die Bitte um ein Stück Kuchen der Patientenkünstlerin Helene Maisch. Ein Halsbandsittich und eine abstrahierte Hügellandschaft spielen auf Heidelberg und das Haus am Wehrsteg als Ort der Präsentation an.
Herzlich willkommen, Anna Haifisch und Thomas Röske.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, danke für die Einladung.
Anna, du hast die Sammlung vor ein paar Monaten besucht zum ersten Mal. Wie hast du dann die Recherche dort wahrgenommen und deinen ersten Besuch da?
Also erstmal als wunderbar und fantastisch. Also ich hatte gar keine Ahnung, dass die Sammlung so umfangreich ist und war total überrascht. Erstmal, dass ich eine Vorauswahl treffen musste. Da dachte ich, um Himmels Willen, es gibt so viele Dinge da drin. Und also es fiel mir schwer, erstmal so 5, 6 Künstlerinnen überhaupt rauszusuchen in der Masse, die im Buch schon war. Und ich war total überwältigt von der Menge und auch der Menge der Arbeiten der einzelnen Künstlerinnen. Und also es war halt einfach irgendwie so ein Privileg oder total schön, dass man das so gezeigt bekommt, 1:1. Und dann da tatsächlich vor den Originalarbeiten steht.
Du hast auf jeden Fall da schon ganz viele Eindrücke mitgenommen, habe ich jetzt so rausgehört. Wie war denn das? Hast du erstmal nur geschaut oder hast du dich auch gleich mit den Biografien der Künstler und Künstlerinnen beschäftigt?
Ja, erstmal vorrangig die Bilder, also das einfach mal anzuschauen. Und dann, das war halt ganz schön, dass es dazu dann immer kleine Infoblätter gab, vorbereitet, wo eine Kurzbiografie draufsteht. Aber das habe ich tatsächlich erst dann später so im Detail gelesen. Erstmal wollte ich den Eindruck wirken lassen und einfach die Dinge anschauen, ohne zu wissen, was jetzt vielleicht die Erkrankung war oder die genaue Zeit oder welche Anstalt das war.
Der Künstlervogel aus The Artist, der erlebt da ja Szenen, die in Psychiatrien, in psychiatrischen Anstalten Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht ganz ähnlich stattgefunden haben könnten. Also liegt da in seinem Zimmer auf dem Bett und starrt an die Decke, zählt so ein bisschen die Tage und ist eigentlich tatsächlich eingesperrt. Vielleicht wäre es ganz schön, Thomas, wenn wir so ein bisschen nochmal erfahren könnten, wie der Alltag damals in den psychiatrischen Anstalten aussah.
Ja, psychiatrische Anstalten damals waren vor allen Dingen Verwahranstalten. Das heißt, damals gab es noch keine Medikamente und auch wenig sonstiges therapeutisches Instrumentarium. um psychische Erkrankungen zu behandeln oder sogar so weit zurückzuführen, dass die Menschen wieder in die Gesellschaft entlassen werden konnten. Psychische Krankheit bedeutete in der damaligen Zeit eigentlich zumeist, dass die Menschen auf Jahre, oftmals bis zu ihrem Tod, in der Anstalt blieben und weggesperrt wurden. Es gab bestimmte Arbeitsbereiche, also es gab sowas wie Arbeitstherapie, aber vor allen Dingen waren die Leute sich selbst überlassen und oftmals unterstimuliert. Und das hat in vielen Fällen auch zu dem geführt, was man so als Endstadium der Krankheiten damals verkannt hat, nämlich dass die Menschen mehr und mehr emotional und auch in der Kommunikation verkümmert sind, sich fast nicht mehr geäußert haben und apathisch wurden. Und man weiß heute, dass das tatsächlich ein Anstaltsartefakt war, dass man die Leute zu wenig stimuliert hat. Dann gab es halt, wenn die Menschen aufgeregt waren, verschiedene Möglichkeiten, sie ruhig zu stellen. Gab auch bestimmte Medikamente, die man da geben konnte, aber vor allen Dingen wurden auch Zwangsjacken eingesetzt und Dauerbäder, also Badewannen mit warmem Wasser, in die man kam, wenn man aufgeregt war. Und da blieb man dann so lange drin, bis man nicht mehr aufgeregt war. Und wenn das anhielt, dieser Aufregungszustand, dann kam oftmals ein Netz oder ein Deckel drauf mit einem Loch. Und die Patienten blieben so lange drin, bis sie nicht mehr Anzeichen der Aufgeregtheit zeigten. Das war schon eine sehr starke Methode zur Ruhigstellung, eine extreme Fixierung.
Ja, klingt ziemlich schrecklich, wenn man sich das auch so vorstellt. Welche Rolle hat denn da die Kunst für die Insassinnen und Insassen gespielt?
Jedenfalls keine therapeutische. Also es gab damals noch keine Kunsttherapie und es gab auch eigentlich keine Beschäftigungstherapie oder Ergotherapie, wo die Menschen verschiedene Tätigkeiten ausführen konnten, die sie zerstreuten oder zur Konzentration oder sowas verhalfen. Wenn Menschen in der Psychiatrie künstlerisch gearbeitet haben, dann haben sie das zumeist aus eigenen Stücken getan und mit dem Material, das sie vorgefunden haben. Die allermeisten Dinge davon, weil sie eben ohne Anleitung und ohne vorgesehenen Raum entstanden sind, galten als Schmutz, als Unordnung und wurden entsorgt. Wenige Beispiele kamen in die Krankenakten aus verschiedenen Gründen. Aber hätte Prinzhorn nicht diese Sammelaktion gestartet, wären wahrscheinlich die allermeisten der Werke, die wir in der historischen Sammlung haben, nicht aufbewahrt worden.
Es hat keine therapeutische Rolle gespielt, jedenfalls nicht in so einem institutionalisierten Rahmen. Aber kann es vielleicht trotzdem eine heilende Wirkung gehabt haben?
Ja, ich glaube nicht, dass Kunst wirklich an sich therapeutisch wirkt. Sie kann stabilisieren, also die kann bestimmte Haltungen verfestigen und kann auch dazu verhelfen, sich über bestimmte Dinge klar zu werden oder sie außer sich zu stellen, um darüber zu reflektieren und möglicherweise sogar auch noch auf irrationalem Gebiet dazu verhelfen, dass eine bestimmte Denkbewegung oder eine bestimmte Vorstellung von Realität sich verfestigt und stabilisiert. Und kann auch emotional sicherlich so eine Rückmeldung geben und dadurch zur Stabilisierung beitragen. Aber man kann sicherlich nicht erwarten, dass allein künstlerisches Arbeiten Menschen aus einer psychischen Krise verhilft. Es kann vielleicht dazu verhelfen, dass Menschen nicht so stark in eine Krise geraten. Aber es kann, glaube ich, nicht dazu verhelfen, dass die Menschen selber aus der Krise geführt werden. Auch Kunsttherapie setzt ja nicht allein auf künstlerisches Arbeiten, sondern das ist dann der Ausgangspunkt auch für eine therapeutische Auseinandersetzung mit dem Patienten.
Mhm. Anna, du hast dich mit verschiedenen Künstlern beschäftigt. Unter anderem war da dabei die Helene Maisch. Und in ihrem Kunstwerk, das da auch sehr präsent ist, in deiner Arbeit, Bitte um ein Stück Kuchen, da findet tatsächlich ja auch so eine Art Kommunikation statt, ne, durch das Bild. Sag mal, warum hast du das ausgewählt? Warum ist das so präsent in deiner Arbeit?
Ich glaube, das war die Arbeit, die mich so sofort und am allermeisten so gerührt hat, was so in einem einzigen Satz zeigt, so den fürchterlichen Umgang auch mit den Kranken und auch also so die Essensrationierung und so, also so eine Kleinigkeit, was so schön empfunden wird wie ein Stück Kuchen, dass das verwehrt geblieben ist, ganz vielen. Also ich fand das so zutreffend als eine Aussage, was für ganz viele auch Künstlerinnen da steht, auch in ihren Arbeiten. Ich meine, bei Gustav Sievers zum Beispiel, der so kleine Comics gemacht hat, nahezu über das Anstaltsleben, der hat ganz viel davon erzählt, was täglich passiert. Und ich dachte so, dieses
mit der Bitte um ein Stück Kuchen fasst das zusammen, was viele in längeren Erzählungen oder Zeichnungen genauso beschrieben haben.
Die 1880 geborene Helene Maisch wird mit 24 Jahren zum ersten Mal in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Angeblich ohne Ursache hatte sie ein Fenster eingeschlagen, fühlt sich verfolgt, hört Stimmen, ist unruhig und ideenflüchtig, wie es in der Akte steht. Nach dieser ersten Episode besucht Helene Maisch Sprachkurse in Lausanne und kann eine Ausbildung als Zeichenlehrerin abschließen. Wenig später jedoch kehrt sie in die Anstalt zurück und ist, von kurzen Entlassungen abgesehen, seit 1911 in Illenau, Emmending und Konstanz-Reichenau interniert. Laut der Krankenakte hilft Helene Maisch oft bei der Hausarbeit, beschäftigt sich aber auch viel mit Zeichnen, singt und witzelt gerne. Sie zeigt eine Vorliebe für extravagante Kleidung und schmückt sich, etwa mit einer weißen Schürze als Kopftuch. Von Helene Maisch sind Skizzenbücher und große Zeichenbögen erhalten, die sie so gefaltet hat, dass einzelne Felder für separate Zeichnungen entstanden sind. Sie skizziert Blüten, Blätter und Bäume, erstellt aber auch Körperstudien und Porträts. Außerdem finden sich von ihr Landschaften und Textillustrationen in der Sammlung. Wie stark sich Helene Maisch nach einem anderen Leben sehnt, zeigt ihr bekanntes Werk Bitte um ein Stück Kuchen von 1919. In späteren Briefen wünscht sich die inzwischen 50-Jährige nach Italien. Sie sucht Halt in Goethe-Zitaten und Madonnenbildern. Fast ihr ganzes Leben verbringt Helene Maisch in Anstalten. 1931 stirbt sie in Illenau.
Was würdest du sagen, Thomas, macht die Kunst von Helene Maisch aus?
Ja, also man sieht vor allen Dingen auch daran, dass es halt nicht nur Werke sind, die für sich bestehen, sondern auch Kommunikationsmittel. Sie schafft ja etwas, das auch von der äußeren Form, das ist ja so ein beschnittenes Stück Pappe in Form einer Blume auch. Diese Kunst wird eingesetzt, um Aufmerksamkeit zu erzielen und auch eine bestimmte Bitte vorzutragen. Also es sind Kommunikationsangebote sicherlich zum einen an die allernächste Umgebung, an die Pfleger und vor allen Dingen die Ärzte. Wir haben auch Zeugnisse dafür, dass in der Krankenakte wird das manchmal vermerkt, dass Patienten ihre Werke den Ärzten in die Kittel stecken zum Beispiel. Da wird es noch deutlicher. Aber es sind auch Versuche der Kommunikation mit der Außenwelt. Und was vor allen Dingen auch daran deutlich wird, ist dieser Wunsch, nicht nur eine Vergünstigung zu bekommen, sondern auch an das normale Leben anzuschließen. Also das, was die allermeisten in der Anstalt natürlich ist, beschäftigt, ist, dass sie von der Normalität ausgeschlossen sind und von der Gesellschaft, die sie kennen, dass sie innerhalb der Gesellschaft separiert sind. Das, was sie am meisten wollen, ist, normal zu sein, also wieder dazuzugehören, etwas zu gelten und möglicherweise auch etwas Produktives zu leisten innerhalb der Gesellschaft, die sie kennen oder aus der sie kommen.
Was, finde ich, auch man nochmal hervorheben könnte bei Helene Maisch, ist, dass sie ja eine Ausbildung hatte tatsächlich als Zeichenlehrerin. Inwiefern wird das sichtbar in ihren Werken, die in der Sammlung sind?
Also man muss dazu sagen, dass zur Ausbildung einer bürgerlichen Tochter schon auch eine gewisse Ausbildung in Zeichnung gehört. Auch bei den Männern ist das festzustellen, bloß da sind es mehr technische Zeichnungen, bei Frauen sind es eher freie Zeichnungen auch, die zur Ausbildung gehörten. Es gibt auch eine Reihe von Zeichenlehrerinnen unter den weiblichen Patienten, die bei uns vertreten sind. Man müsste gucken, ob da stilistische Merkmale da sind, würde ich jetzt bei Helene Maisch nicht unbedingt sehen. Ich finde, dass die Arbeiten erstaunlich expressiv und frei sind, die sie schafft. Und auch dieses Ausschneiden, das erinnert vielleicht an Oblaten oder sowas, aber es hat in der Größe schon eine eigene Form und Konzeption gefunden. Möglicherweise ist sie einfach selbstverständlicher im Einsetzen von künstlerischen Mitteln. Das könnte eine Folge sein und dann könnte man darüber spekulieren, ob möglicherweise das Fortsetzen einer zeichnerischen Tätigkeit auch mit zu den selbstgewählten stabilisierenden Faktoren gehört. Also sie zeichnet, um sich in einer bestimmten Position zu halten, die sie kennt aus der Normalität, wie sie vor dem Anstaltsleben für sie gegolten hat. Das könnte ein Aspekt bei ihren Arbeiten sein.
Mhm. Anna, ich finde es ja sehr passend, dass mit The Artist du eigentlich eine Künstlerfigur da hast, die sich irgendwie, finde ich, ganz schön einfügt. Kannst du nochmal schildern, wie The Artist da seinen Weg in die Auseinandersetzung, in deine Auseinandersetzung mit der Sammlung gefunden hat?
Mhm. Mir war sehr schnell klar eigentlich, dass so der Künstlervogel in die Arbeit rein muss, weil ich so Parallelen gesehen habe in seinem Charakter. Das ist ja eine sehr heutige Figur, aber einfach auch in seiner Sensibilität und auch seinem Wunsch nach Anerkennung und die Enttäuschung, die er erfährt, die dann ähnlich wie bei der Patientin, also aus anderen Gründen, aber landet er ja selbst oft in der Einsamkeit. Ich dachte, dass sich diese Figuren irgendwie begegnen können mit der Bilderwelt auch der Patientin von damals und fand das irgendwie eine schöne Idee, vielleicht was zu machen, was man in die heutige Zeit reinbringt und vielleicht irgendwie jemanden damit ähnlich rührt, wie es die Arbeiten so der Sammlung Prinzhorn getan haben.
Ich fand auch interessant, dass The Artist auf jeden Fall in der Gegenwart bleibt, ne? Also wenn man sich diesen Comic anschaut, kommt man vielleicht gar nicht so direkt auf die Idee, dass der was mit der Sammlung Prinzhorn zu tun hat, wenn man die Geschichten nicht kennt. Und die Möbel, die da sind, zum Beispiel dieser Cupcake anstatt des klassischen Stück Kuchens. Also der ist ja ganz eindeutig in der Gegenwart angesiedelt. Hast du auch drüber nachgedacht, ob The Artist dann vielleicht mit diesem Ausflug in die Sammlung Prinzhorn auch einen Ausflug in die Vergangenheit machen könnte? Oder war das für dich klar, dass der heute Vogel bleibt?
Also ich glaube, dass die Künstlerfigur The Artist sicher zur damaligen Zeit auch ein Insasse einer dieser Verwahranstalten gewesen wäre, also mit seinem exzentrischen Dasein. Aber mir war es ein bisschen wichtig, vielleicht auch von heute zu erzählen, also mit der Bilderwelt von gestern. Also mittlerweile wissen wir wahrscheinlich gar nicht mehr, welcher Lockdown das ist oder so. Aber ich glaube, dass wir so als Menschen ganz ähnlich verstehen können, was Isolation und Einsamkeit vielleicht auslöst und dass wir das schlecht ertragen können. Das merken wir jetzt, glaube ich, an vielen Stellen. Und also mir wäre es ja so ein Wunsch, dass wir Verständnis haben für Leute, die sich in diesen Institutionen noch befinden oder sich damals befanden oder die jetzt vielleicht sehr darunter leiden, isoliert zu sein oder sein zu müssen.
Also wolltest du sozusagen auch ein bisschen das Verständnis fördern mit deiner Arbeit da?
Ja, jetzt nicht so edukativ, schon eher emotional, aber dass man so, ich meine, da gibt's ein Bild auf dem Banner, wo die Künstlerfigur so aus dem Fenster schaut und das ist ja immer so ein schönes Bild für das Innen und Außen und der Künstlervogel sagt ja auch Hi Welt, also aber durch so eine Glasscheibe durch und man versteht vielleicht daran, dass also der Wunsch nach Kommunikation, aber trotzdem allein in seinem Zimmer. Mir war es so ein Anliegen, jetzt auch für die Fußgängerinnen, die am Haus am Wehrsteg vorbeikommen, dass es so eine Kommunikation gibt, so ein Rückschluss. Also dass es schon so eine Art Begrüßung gibt vom Banner auch runter und ja, dass es so eine Einladung gibt, dann anzuschauen.
Ja, das Fenster, das taucht auch in der Arbeit von Lucy Langston wieder auf. Es ist irgendwie ein wichtiges Thema und ein Symbol, das gut funktioniert, glaube ich.
Ja, ich meine, das kann fast ein bisschen natürlich abgelutscht sein, aber ich finde, nichtsdestotrotz ist das ein gutes Bild. Also ich finde, das kann fast nicht genug wiederholt werden.
Das ist fast wie so eine Art Urerfahrung, dass der Mensch aus einer Behausung, die er selbst gestaltet hat und die seinen persönlichen Umkreis bedeuten und damit auch für seine persönliche und vielleicht auch die Innenwelt stehen kann, in die Welt hinausblickt. Das ist seit der Romantik ein ganz fester Topos.
Du hast ja dich generell in deiner Arbeit auch schon viel mit diesem Innen und Außen beschäftigt und dem Eingesperrtsein im Lockdown. Hat denn der Ausstellungsort im öffentlichen Raum da die Gestaltung beeinflusst? Also das ist ja dann auch was man sozusagen auf seinen langen Spaziergängen im Lockdown wahrnehmen kann.
Also auf jeden Fall schon alleine von, also die Größe des Banners ist ja so 4x6 Meter circa und also es gibt schon Raum für Details, wenn man näher rantritt, was ja beim Haus am Wehrsteg auch möglich ist. Aber trotzdem wollte ich auch recht plakathaft bleiben. Also dass man auch von Weitem erkennt, um was es sich handelt. Also das war jetzt eine rein formale Entscheidung, so kleinere Kästchen zu haben, so Details, aber auch groß und plakativ zu arbeiten. Also das ist irgendwie nicht ganz leicht, so beides zu bedienen. Aber ich hoffe, dass vielleicht das Große zum Kleinen einlädt. Also die Leute näher heranwinkt vielleicht. Mhm.
Nochmal zurück zu diesen Szenen aus dem Anstaltsalltag, die da immer wieder auftauchen in dem Comic. Mich würde interessieren, wie das in anderen Werken in der Sammlung ist, wie sich da die Auseinandersetzung mit dem Anstaltsalltag zeigt. Das ist jetzt natürlich eine sehr große Frage, weil es unheimlich viele Werke gibt. Aber vielleicht hast du ja so eindrückliche Beispiele, in denen vielleicht das Motiv der Verwahrung visualisiert wird auf eine besondere Art und Weise oder Ähnliches.
Ja, es gibt tatsächlich eine ungeheure Vielfalt von Motiven und wir haben einen ganzen Band darüber publiziert, also zwei Kolleginnen von mir zum Thema Vergissmeinnicht, was nochmal die Botschaft vieler Werke auch zusammenfasst, die eigentlich auch entstehen, damit die Leute im Gedächtnis bleiben und wahrgenommen werden. Und dazu gehört natürlich auch, auf ihre Situation aufmerksam zu machen, indem sie zum Beispiel die Anstaltsgebäude von außen zeigen oder die Gartenanlagen zum Teil bis zu Grundrissen, in dem auch die Innenräume dargestellt werden, auch fast manchmal wie gläserne Architektur, in die man hineinschauen kann, wo die Position des eigenen Bettes auch festgelegt wird und beschrieben wird. Oder indem man Behandlungsräume zeigt, also gerade diese Behandlung des Dauerbades, die ja auch hier eine Rolle spielt in dem Werk. Manche Patienten machen sich auch Ideen über Reformen. So hat einer unserer Zeichner eine alternative Zwangsjacke entwickelt, die schonender mit den Insassen umgeht und weniger einschneidet und sowas, also wo er sich scheinbar damit einverstanden erklärt, dass unter bestimmten Situationen so solche Fixierungsmaßnahmen eingesetzt werden müssen, aber dafür plädiert, dass man das humaner macht und mehr auf die Bedürfnisse der Insassen Rücksicht nimmt. Und es geht auch natürlich bis zu Ausschmückungsideen der persönlichen Sphäre. Also es ist tatsächlich ein sehr reicher Fundus und man sieht das entgegen einem Vorurteil, dass Menschen in einer psychischen Krise vor allen Dingen das darstellen, was irrational ist an ihrer Wahrnehmung der Realität. Doch für viele der Insassen in der damaligen Zeit wichtig ist auch festzuhalten, in welcher Umgebung sie leben oder zu leben gezwungen sind und wie sehr das auch differiert von dem, was sie als Normalität kennen.
Ich musste gerade auch an Julius Klingebiel denken, der ja da seine ganze Zelle ausgeschmückt hat und eigentlich seinen Umgang sozusagen dann mit dem Anstaltsalltag vielleicht auch war, sich da eine eigene kleine Welt zu schaffen.
Genau, der hat ja in so einer 9,5 Quadratmeter Zelle leben müssen, in einem Hochsicherheitsgefängnis. Das heißt, er war untergebracht als psychisch kranker Straftäter und hatte tatsächlich nur Ausgang im Innenhof dieses Gebäudes. Und demgegenüber hat er die Beschränkungen seiner engen Zelle dadurch aufgehoben, dass er fantasievolle Szenen auf diese Wände gemalt hat, Walddarstellungen mit Hirschen und so etwas, und dadurch den persönlichen Raum ausgeweitet, also seine Fantasie sozusagen benutzt, um eine eigene Welt in dieser Abgeschlossenheit selber zu kreieren.
Also quasi ein eigenes Fenster nochmal geschaffen zur Außenwelt.
Ja, eine eigene Lebenswelt fast. Kunst als Lebenswelt.
Wie kann man sich das ansonsten vorstellen? Also gab es da auch so Räume, wo die Leute zeichnen, malen konnten oder wie es vielleicht heute ist?
Es wird berichtet, dass das passierte in den Gemeinschaftsräumen, aber viele haben das sicherlich auch bei ihrem eigenen Bett oder auf ihrem Bett gemacht, da gezeichnet. Zum Teil sieht man das auch an den Zeichnungen selber, also wie zerknittert sie sind oder so, dass sie nicht sorgfältig aufbewahrt wurden und aufbewahrt werden konnten. Ganz selten ist es mal der Fall, und dann sind es auch meist sehr konventionelle Bilder, die da entstehen, dass man Männern und Frauen in der Psychiatrie erlaubt, einen eigenen Raum oder ihr eigenes Zimmer als Kunstatelier auszugestalten, dass sie auch selber dekorieren können. Davon gibt es auch Fotos, aber das sind wirklich extreme Ausnahmen, wenn die Werke, die da entstehen, dem meist sehr bürgerlichen, eingeschränkten Kunstgeschmack der Ärzte entsprechen und die dann sozusagen willig die Bezeichnung Künstler auch übertragen auf diese Männer und Frauen. Die meisten von den Dingen, die wir in der Sammlung haben, wenn wir denn überhaupt Kommentare dazu haben in den Krankenakten, werden eher abgewertet von den Ärzten. Und auch Prinzhorn hat sicherlich nicht alles als Kunst gewertschätzt, was er gesammelt hat. Der hatte ja eigentlich eher so die Idee einer Forschungssammlung. Und es ist aber für uns aus unserer Sicht heute ein Vorteil, dass er alles genommen hat, was er nehmen konnte, weil wir in vielem heute Vorgriffe auf spätere Entwicklungen in der Kunstgeschichte sehen. Zum Beispiel dieses bestickte Jäckchen von Agnes Richter, über und über mit Text bestickt, datiert 1895. Das war für ihn ein Stück Kunsthandwerk und vermittelter Ausdruck, weil es Text enthielt. Heute würden wir das ohne Zweifel als ein ganz herausragendes künstlerisches Werk sehen der damaligen Zeit.
Ja, da bestechen die Künstlerinnen und Künstler der Sammlung auf jeden Fall durch Kreativität und auch durch Unkonventionalität. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was früher in psychiatrischen Anstalten passiert ist und welche Kunst da früher entstanden ist. Aber die Sammlung Prinzhorn hat ja durchaus auch moderne Werke. Vielleicht noch mal ein paar Worte dazu, wie in diesen Werken die Psychiatrie wegkommt oder dargestellt wird oder diese Erfahrung irgendwie verarbeitet wird.
Ja, heute gibt es natürlich ganz andere Räume und Möglichkeiten für Menschen mit Psychiatrieerfahrung künstlerisch zu arbeiten. Es gibt zum einen die Kunsttherapie, wobei da eigentlich Werke entstehen, die nicht so sehr als freie Kunst gelten können, weil sie auf eine Kommunikation mit dem Therapeuten zielen und meist sehr deutlich in Symbolen jedenfalls zum Ausdruck bringen, was bisher verbal noch nicht geäußert werden kann und dann zum Anstoß eines Gesprächs dienen kann. Das ist jetzt sicherlich auch arg vereinfacht, aber viele von den Dingen, die in der Kunsttherapie entstehen, sind ästhetisch jedenfalls erstmal nicht so spannend. Wir haben auch nur sehr wenige Werke aus kunsttherapeutischem Zusammenhang in der Sammlung. Und dann gibt es mittlerweile ja überall, gerade in Deutschland, auch offene Ateliers, solche Werkstattgemeinschaften von Menschen mit Psychiatrieerfahrung, die unter Anleitung, da gibt es ja auch jetzt richtig den Begriff des Kunstassistenten, eine Fortbildung für Kunsttherapeuten zumeist, unter Anleitung künstlerisch arbeiten und da wird auch dafür gesorgt, dass die Werke dann vermittelt werden, aufbewahrt werden und so weiter. Das sind ganz andere Freiräume, die sich da ergeben. Und eine Auseinandersetzung mit der Psychiatrie findet nicht mehr in so starkem Maße statt. Also es wird sich auch mit institutionalisierter psychiatrischer Behandlung auseinandergesetzt. Es gibt auch Äußerungen über Medikation zum Beispiel, die ja Ende der 50er Jahre eingeführt wurde und ein Segen und zugleich ein Problem natürlich darstellt, auch wegen der Nebenwirkungen. Aber es gibt natürlich nicht mehr heute die Auseinandersetzung mit der Anstalt, weil die Anstalt, wie sie damals zu Prinzhorns Zeiten existierte, als Verwahranstalt vor allen Dingen nicht mehr besteht. Seit der Psychiatriereform in den Mitte der 70er Jahre hat man angefangen, die ganzen Anstalten aufzulösen. Und heute gibt es ja eigentlich nur noch psychiatrische Fachabteilungen an Krankenhäusern. Also diese Psychiatrie, die zu Prinzhorns Zeiten eine Rolle gespielt hat und die auch Angriffspunkt war für viele Darstellungen, die gibt es heute nicht mehr. Mhm.
Anna, nochmal zurück zu deinem Besuch in der Sammlung. Welche Künstler, welche Künstlerinnen oder vielleicht auch tatsächlich, welche Werke sind dir besonders in Erinnerung geblieben, wenn du jetzt so zurückschaust?
Also ich erinnere mich total gut an Fall 411, wo man jetzt heute weiß, dass es eine weibliche Person ist. Da fand ich einfach die Zeichnung so zauberhaft. Das sind so ganz kleine Aquarelle, vielleicht so 10 an der Zahl, und die zeigen so wie so kleine Waldgeister, die so durch irgendwie so eine Landschaft huschen. Fand ich total poetisch, und also da wäre es total interessant gewesen, wie sind die entstanden? Sind die alle an einem Tag entstanden oder war das so ein Prozess über mehrere Wochen oder Monate? Aber ich dachte, dass diese Arbeiten so eine Flucht zeigen, also oder so eine Vorstellung von einem schönen Außen. Deshalb hat mich das besonders gerührt. Und was ich dann ganz eindrücklich fand und fast humorvoll waren dann die Arbeiten von Oskar Voll, so in ihrer Wiederholung, also immer wieder dasselbe Motiv. Das sind so Soldatenfiguren, die richtig merkwürdige Mützen aufhaben und so diabolisch grinsen. Und auf den Bildern passiert nicht viel, es sind halt ganz viele Hefte. Nur ganz wenige Dinge ändern sich von Bild zu Bild. Und ich fand das einfach formal irgendwie beeindruckend. Also so fast so eine Meisterschaft auszubilden anhand eines Sujets. Also künstlerisch total anziehend.
Mhm. Ja. Was nimmst du aus dem Besuch der Sammlung für deine eigene Arbeit mit?
Ich war total beeindruckt von dem Mut und auch also so von der Aussagekraft der einzelnen Zeichnung. Also habe mir einfach selber gedacht, dass ich ganz oft viel zu harmlos bin. Obwohl ich sehr, also unter ganz anderen Umständen arbeiten kann. Und dachte, ich kann mir ein bisschen was von dem Mut mitnehmen, der Künstlerin.
Ja, Mut ist immer gut. Hier in Heidelberg gibt es einen Verein, der heißt Mut zu Wut. Das finde ich auch sehr schön. Und wirst du wiederkommen?
Gern.
Also, was würdest du denn anschauen?
Ich würde, glaube ich, nochmal Kontakt aufnehmen. Und ja, ich glaube, ich würde nochmal mehrere Hefte von Oskar Voll, da habe ich, glaube ich, 2, 3 gesehen. Und also ich glaube, das ganze Werk würde ich gerne nochmal so fotografieren oder vielleicht sogar scannen oder so. Ja, und ich glaube, ich würde mir nochmal neue Künstlerin raussuchen, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe oder die mir noch nicht so auf der Bildfläche erschienen sind.
Ja, kommen Sie gerne vorbei, würde mich freuen.
Also es sind ja auch die Bilder einfach aus der Sammlung. Die sind, also auch wenn sie 100 Jahre alt sind, sagen die ja allen ganz, ganz viel. Also das, man merkt ja total so die Reaktion darauf. Und das passiert selten. Ich meine, wenn man sonst in der Ausstellung ist und Bilder davon vielleicht postet, dann gibt es vielleicht 2, 3 Reaktionen. Und das waren ja tatsächlich so 50, 60 Leute so, wow, wo ist das? Also so eine Art von Archiv habe ich noch nie gesehen. Haben wir, glaube ich, in Deutschland auch. Das ist, glaube ich, einmalig so. Ich kenne das aus Gugging in Österreich, aber das ist ja eine ganz andere Sammlung und war auch damals eine ganz andere Art. Aber ich fand das einfach, also das hat mich so nachhaltig wirklich beeindruckt.
Was ist Gugging für eine Sammlung? Vielleicht, dass man das...
St. Maria Gugging ist eine Anstalt bei Klosterneuburg in der Nähe von Wien, in der in den späten 50er Jahren ein Oberarzt namens Leo Navratil angefangen hat, mit Patienten zu zeichnen. Erst nur, um sie einen Figurentest ausführen zu lassen, den er aus Amerika kannte. Und dann hat er festgestellt, die Zeichnungen, die da entstehen, sind auch künstlerisch interessant. Da wurde er insbesondere durch Künstler wie Arnulf Reiner unterstützt und hat dann angefangen, die Dinge auch als Kunst zu werten und schließlich ab Anfang der 70er Jahre auch auszustellen und hat schließlich ein Haus der Künstler sogar begründet, in dem diejenigen zeichnenden Männer, das waren alles nur Männer, weil er Oberarzt einer Männerstation war, zusammengelebt haben und dann so eine Art Künstlerkolonie gebildet haben. Das ist die Keimzelle für Gugging und später ist es weiter ausgeführt worden, auch als das Gelände schon nicht mehr Psychiatrie war und ist heute ein Zentrum für Abrütsch. Da wird auch noch gezeichnet, gibt es auch ein großes offenes Atelier. Mittlerweile zeichnen auch Frauen und malen auch Frauen damit. Und es ist die wichtigste Einrichtung für Kunst aus psychiatrischem Kontext in Österreich.
Also vermutlich auch ein Besuch wert für Leute, die sich dafür interessieren. Ja. Danke euch beiden für das Gespräch.
Ja, gerne. Ja,
vielen Dank.
In der nächsten Folge begrüßen wir Lucy Langston, die sich mit der Biografie von Josef Krebing beschäftigt hat. Sein Leben lässt sich auf ganz verschiedene Arten erzählen. Zum Beispiel als die Geschichte eines Erfinders, der eigene Kalender entworfen hat oder den Markt für Toilettenpapier umkrempeln wollte. Sie lässt sich aber auch erzählen als die Geschichte eines einfallsreichen und begabten Zeichners. Und leider auch als die eines Menschen, der mehr als 34 Jahre gegen seinen Willen in psychiatrischen Anstalten verbracht hat und letztlich dann zum Opfer des NS-Regimes wurde. Josef Krebing hatte also eine sehr vielfältige Biografie. Und die hat die Comic-Künstlerin Lucy Langston für die Ausstellung Außenseiten illustriert. Ich verabschiede mich für heute und freue mich, wenn Sie im März wieder dabei sind.
Außenseiten. Die Sammlung Prinzhorn trifft auf Comic. Der Podcast zur Ausstellung am Haus am Wehrsteg.